Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Jedes Jahr pilgert eine stetig wachsende Zahl an Muslimen zu einer der drei heiligsten Stätten des Islam, nämlich nach Mekka, um an der Hadsch teilzunehmen oder an dem Hadsch. Eine Pilgerfahrt, die in gewisser Weise zu den Pflichten einer jeden Muslimin, eines jeden Muslimen gehört. Ich sage das deswegen jetzt so einschränkend, da diese Pflicht nur gilt, wenn es gesundheitlich und finanziell auch zu stemmen ist, nach Mekka zu reisen. Um es mal in Zahlen zu fassen, seit den 2000er Jahren sind es mehr als 2 Millionen Menschen jährlich, davon der Großteil aus dem Ausland, und die nehmen eben an der genau festgelegten Reihenfolge an Ritualen in und um Mekka teil. Rituale, bei denen angesichts der Menge an Menschen von Distanz halten nur sehr schwer die Rede sein kann. Die Hadsch soll im letzten Monat des islamischen Kalenders stattfinden. Nach dem westlichen Kalender ist es dieses Jahr Ende Juli, Anfang August. Und das scheint angesichts der weltweiten Covid-19-Pandemie derzeit sehr schwer vorstellbar. Abgesagt ist es bislang aber noch nicht. Absagen müsste es Saudi-Arabien, dort, wo sich das Ziel eben der Pilgerschar befindet. Das Land, dessen Bedeutung in der islamischen Welt nicht zuletzt auch auf der Bedeutung dieser Pilgerfahrt doch wenigstens mit beruht. Über die Bedeutung der Hadsch, über die Bedeutung einer möglichen Absage möchte ich sprechen mit Ulrike Freitag, Islamwissenschaftlerin und seit 2002 Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient. Ulrike Freitag hat ein neues Buch veröffentlicht, nicht über die Hadsch, sondern über die Geschichte der Hafenstadt Jeddah. Das ist die Stadt, die seit Jahrhunderten als das Tor nach Mekka gilt. Also dort, wo seit Jahrhunderten Pilger aus dem Ausland ankommen, um an der Hadsch teilzunehmen, was die Stadt bis heute geprägt hat. Das Gespräch mit Ulrike Freitag, das zeichnen wir vor der Sendung auf. Und jetzt ist sie in der Leitung, Frau Freitag. Ich grüße Sie. Hallo.
Ich grüße Sie auch.
Bevor wir jetzt auf Jeddah zu sprechen kommen und auf Ihr neues Buch, über den oder die Hadsch wollen wir jetzt erstmal sprechen, und zwar über die Bedeutung für die Region. Der König Saudi-Arabiens nennt sich Diener der beiden heiligen Stätten oder auch Hüter beider heiligen Stätten. Ein Herrschertitel mit langer Tradition ist das. Wie wichtig ist die Hadsch tatsächlich für Saudi-Arabien und für Saudi-Arabiens Bedeutung in der muslimischen Welt?
Also die Hadsch ist aus mindestens zwei Gründen zentral wichtig für Saudi-Arabien. Im internationalen Kontext dient sie gewissermaßen der Legitimation nicht nur Saudi-Arabiens als Staat, sondern eben auch als einer oder des Führers der muslimischen Welt. Das ist ein Anspruch, den Saudi-Arabien gemeinsam mit einer Reihe anderer Staaten stellt und wo es eben zentral wichtig ist, dass Saudi-Arabien sich darstellt als ein Land, das die Sicherheit und den Komfort der Pilger gewährleisten kann. Das war auch bei der Gründung Saudi-Arabiens ein wichtiges Argument, um die internationale Anerkennung zu erhalten, als es mehrere Rivalen gewissermaßen um die Herrschaft über die heiligen Stätten gab zu Beginn dieses Jahrhunderts. Innenpolitisch ist die Hadsch auch wichtig als eine zentrale Einnahmequelle. Das ist natürlich seit den 1950er Jahren etwas in den Hintergrund getreten angesichts der Öleinnahmen, spielt aber auch für die Zukunftsplanung des saudischen Königs und vor allem des Thronfolgers die sogenannte Vision 2030 eine wichtige Rolle, wo der Tourismus und zwar vor allem auch der religiöse Tourismus noch weiter ausgebaut werden soll.
Mhm. Ja, lassen Sie uns auf die wirtschaftlichen Aspekte mal eingehen. Also Pilgerstätten als wirtschaftlicher Motor, dafür gibt es ja auch viele andere Beispiele in Geschichte und Gegenwart. Wie groß ist die Bedeutung eben der Hadsch, aber auch anderer Pilgerfahrten wie etwa die Umrah für die Wirtschaft des Landes, gerade eben in Zeiten, in denen die Ölpreise ja einbrechen?
Naja, absolut zentral wichtig. Vielleicht hilft es sich, das besser vorzustellen, wenn man sich vor Augen führt, dass knapp 300.000 Personen für die Hadsch arbeiten in den unterschiedlichsten Bereichen, von den lokalen Restaurants bis hin zu dem Hadsch-Ministerium. Es kommt ja hinzu, dass viele der Pilger auch noch länger im Jahr bleiben. Und nicht zuletzt wegen der Bedeutung der Hadsch hat Saudi-Arabien sich auch bemüht, zwar nicht die Hadsch selber, die eben saisonal festgelegt ist, wohl aber die sogenannte kleine Pilgerfahrt, die Umrah, die das Jahr über stattfinden kann, immer noch weiter auszubauen. Auch natürlich, damit die Hotel- und Restaurantkapazitäten gleichmäßiger ausgenutzt werden.
Erklärt denn das alles auch das Zögern eben Saudi-Arabiens, die Hadsch jetzt abzusagen, weil aus medizinischer Sicht ist es ja naheliegend, sie abzusagen?
Ich denke, dass sicher die ökonomischen Gründe eine gewisse Rolle spielen. Ich denke aber auch, dass natürlich weltweit die Erwartung ja eigentlich besteht, dass die Hadsch durchgeführt werden kann. Es gibt auch unter Muslimen, nicht in Saudi-Arabien, aber wohl in anderen Staaten, heftige Auseinandersetzungen darüber, ob man tatsächlich wegen einer Krankheit zum Beispiel Gottesdienste aussetzen soll oder gemeinsame Gebete oder Pilgerfahrten. Insofern würden die Saudis, glaube ich, sehr gerne die Hadsch durchführen lassen. Sie sehen aber selber, dass ihnen eine Hadsch, bei der viele Menschen zu Tode kommen, natürlich letztlich eher schaden würden. Aber ich glaube, das sind so die beiden wichtigen Aspekte des Zögerns Saudi-Arabiens. Es ist vielleicht interessant zu sehen, dass Singapur für seine Muslime bereits die Hadsch abgesagt hat. Das heißt, die Singapuris haben verkündet, dass aus Singapur keine Pilger nach Mekka reisen werden, sondern sie im nächsten Jahr dann die entsprechenden Plätze bekommen. Mhm. Vor allem, glaube ich, aber ist zurzeit eine immense Nervosität da, denn die Hadsch ist ja auch ein großes logistisches Unternehmen. Also das fängt ja an mit der Anreise zu den Flughäfen. Es müssen unglaublich viele extra Flugzeuge eingesetzt werden, beispielsweise aus einem Land wie Indonesien, weshalb Indonesien bereits seit Monaten drängt, dass sie eigentlich Ende Mai gerne wüssten, ob die Hadsch stattfinden kann oder nicht. Das heißt, es gibt hier tatsächlich einen Druck, der jetzt wirklich zunimmt. Ich würde denken, dass die Saudis wahrscheinlich jetzt das Ende des Ramadan abwarten wollten. Und ich würde mit einer Entscheidung in den nächsten ein, zwei Wochen rechnen.
Das Königreich Saudi-Arabien hat gewissermaßen, was die Hadsch angeht, das Pilgermonopol. Und das beansprucht, Sie haben es gerade gesagt, auch eine gewisse Führerschaft innerhalb der muslimischen Welt. Wie kritisch wird das gesehen im Rest der muslimischen Welt?
Naja, es gibt zum einen natürlich die klare Rivalität mit Iran, das sozusagen für die Schiiten vor allem den Anspruch einer Führerschaft erhebt. Es gibt aber durchaus auch unter Sunniten unterschiedliche Interpretationen. Es gibt durchaus Rivalitäten. Lange Zeit hat Ägypten beispielsweise ähnliche Ansprüche erhoben. Malaysia hat zeitweilig eine sehr wichtige Rolle gespielt, tut es immer noch. Insofern hängt auch immer sehr viel davon ab, wie die aktuelle saudische Führung gerade in der muslimischen Welt eingeschätzt wird. Und das hat natürlich unterschiedliche Konjunkturen.
Saudi-Arabien hat ja in den vergangenen Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, viel investiert, ideell, aber auch finanziell, um das eigene Islamverständnis in die Welt zu tragen, also das streng konservative sunnitische Wahhabitentum. Das ist in der islamischen Welt enorm einflussreich geworden. Hat eben diese Autorität, die diese Pilgerstätten mit sich bringen, hat das einen Anteil daran gehabt?
Naja, das hat, glaube ich, mehr damit zu tun, dass Saudi-Arabien auch sehr viel investiert hat in islamische Ausbildung sowohl innerhalb Saudi-Arabiens als auch islamische Schulen, islamische Universitäten in vielen muslimischen Ländern. Und dadurch ist die besondere Interpretation Saudi-Arabiens sehr weit verbreitet worden. Sie ist auch verbreitet worden durch internationale islamische Organisationen. Und im Augenblick sehen wir ja gerade eine interessante Trendwende, insofern als Saudi-Arabien selbst jetzt sagt, es gab hier durchaus einige Übertreibungen in der Art, wie Religion interpretiert wurde, insbesondere nach 1979. Und man versucht hier ein Stück weit jetzt eine gemäßigtere Interpretation des Islams, auch mithilfe gerade wieder der internationalen muslimischen Organisationen, zu erreichen.
Aus theologischer Perspektive wäre es ja durchaus vertretbar, wenn die Hadsch abgesagt wird. Also die Hadsch ist ja oder gilt ja als Teil der sogenannten fünf Säulen, ist aber eigentlich auch schon in seinen Ursprüngen eher, wenn ich das mal so vorsichtig ausdrücken mag, eine Kür als eine Pflicht. Warum ist es trotzdem so schwierig, das abzusagen jetzt aus Sicht der Gläubigen?
Naja, das hat natürlich viele individuelle Argumente. Ich meine, wir in Deutschland hier tun uns schon sehr schwer mit der Vorstellung, dass wir unter Umständen diesen Sommer nicht nach Italien an den Strand fahren können. Und das hat nun keine spirituelle Bedeutung. Für viele Gläubige ist die Reise nach Mekka ein Ziel, was man einmal im Leben verwirklichen möchte. Viele haben darauf nicht nur Jahre gespart, sondern auch jahrelang darauf gewartet. Einen der Plätze für die Pilgerfahrt, die gerade in Asien heiß umkämpft sind, zu bekommen. Und wenn dann sozusagen kurz bevor man am Ziel ist, das abgesagt wird, ist es natürlich eine herbe Einbuße. Es ist natürlich eine noch herbere Einbuße für jene, die zusätzlich vielleicht daran glauben, dass Krankheiten sowieso gottgesandt sind und man sie von daher auch mit solchen Maßnahmen nicht bekämpfen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch jene, die ohnehin davon träumen, in der Nähe der heiligen Stätten, und zwar insbesondere in Medina, der Grabstätte des Propheten, beerdigt zu werden. Und die es insofern, gerade wenn sie vielleicht ohnehin alt und krank sind, gar nicht so furchtbar schlimm fänden, wenn sie während der Hadsch versterben würden und dann eben in heiliger Erde gewissermaßen beerdigt würden.
Sie schreiben in Ihrem Buch über die Stadt Jeddah natürlich auch über die Hadsch. Und Sie schreiben in Ihrem Buch über eine Cholera-Pandemie der 60er und 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. Eine weltweite Pandemie, die, wenn ich das richtig verstanden habe, von Pilgern aus dem Nordosten Indiens nach Mekka gelangt ist und von dort aus dann in die Welt. Also es gibt ja offenbar bereits eine historische Erfahrung, die mit der aktuellen Lage vergleichbar ist, oder?
Durchaus. Und es gab auch in jener Zeit verschiedene Bemühungen, die Mobilität einzuschränken. Das waren teilweise Bemühungen von europäischen Kolonialmächten in muslimischen Gebieten, die Angst vor der Verbreitung der Cholera hatten. Es gab vielfältige Versuche, Reisen zu regulieren, Krankheitsüberprüfungen vorzunehmen, zum Beispiel beim Anlanden in Jeddah, nach Möglichkeit auch schon vorher. Es gab Quarantäne, die gewissermaßen routinemäßig eingeführt wurde für alle Schiffe, auf denen Krankheit festgestellt wurde. Und es gab in den Städten Mekka, vor allem aber auch in Jeddah, umfangreiche städtebauliche Maßnahmen, mit denen versucht werden sollte, die hygienischen Bedingungen zu verbessern. Man hat im 19. Jahrhundert eben begonnen, einmal bei der Einreise Gesundheitskontrollen durchzuführen, auch Gesundheitszeugnisse teilweise zu verlangen, also alles Maßnahmen, die heute ja auch diskutiert werden. Man hat sich zum Beispiel auch um eine bessere Unterbringung der Pilger bemüht, das kann man ein Stück weit mit den heutigen Diskussionen über Bedingungen in Hotels etwa vergleichen, außer dass es damals natürlich alles sehr viel einfacher und primitiver war. Man hat begonnen, moderne Krankenhäuser zu bauen, teilweise auch Lazarette, die nur saisonal betrieben wurden, ganz ähnlich wie es im Augenblick auch wieder teilweise passiert ist. Und man hat sich eben auch teilweise dann tatsächlich entschlossen, aus bestimmten Regionen jedenfalls die Pilgerfahrt stark einzuschränken. Also das sind alles Maßnahmen, die sehr vergleichbar sind dem, was heute passiert. Und es gab auch damals Diskussionen, die den heutigen vergleichbar sind. Beispielsweise, und zwar nicht nur seitens der Muslime, seitens der Briten, das Bestreben, doch bitte den Handel nicht einzuschränken und auf keinen Fall Handelsschiffe zu kontrollieren, weil das die oberste britische Priorität war. Aber es gab natürlich auch lokale Händler, die sagten, ihre Waren würden verderben, wenn die Händler und die Waren in Quarantäne kämen. Es gab auch damals Proteste gegen bestimmte medizinische Maßnahmen, die damals natürlich noch in einem imperialen Kontext als aufoktroyiert und keineswegs erfolgversprechend eingeschätzt wurden und so weiter.
Sie beschreiben die Stadt in Ihrem Buch sehr plastisch. Sie sind mehrfach dort gewesen. Und Sie beschreiben sie, wenn ich das so sagen darf, als vergleichsweise kosmopolitisch. Wie sehr ist diese Stadt durch die Hadsch auch verändert worden oder auch entwickelt worden, wenn man das so sagen kann?
Naja, die Stadt ist schon mal gegründet worden, jedenfalls dem Vernehmen nach, durch den dritten muslimischen Kalifen, Uthman bin Affan, als dezidiert Hafen von Mekka und als ein Hafen von Mekka nicht nur zur Versorgung, das stand natürlich im Vordergrund, sondern eben auch für die Pilger. Und insofern muss man sagen, dass Jeddah seit seinem Bestehen jedenfalls in islamischer Zeit, immer unter anderem die Rolle als Pilgerhafen gespielt hat. Und das bedeutet auch, dass Pilger immer wieder in der Stadt gewissermaßen hängen geblieben sind, sich niedergelassen haben, unter anderem auch in Jeddah, selbst wenn das Ziel vielleicht Mekka und Medina waren, weil es dort mehr Verdienstmöglichkeiten gab und man trotzdem in der Nähe der heiligen Stadt war, aber natürlich auch, weil die Stadt Jeddah als eine wichtige Hafenstadt allgemein ein besseres Auskommen bot als die beiden heiligen Städte. Und das hat über die Jahrhunderte dazu geführt, dass Jeddah in der Tat eine Bevölkerung hat, die sich aus Arabern unterschiedlichster Herkunft, aus Türken, aus Zentralasiaten, aus Afrikanern, und aus Asiaten, vielen aus Indien, aber auch aus Indonesien zusammensetzt. Und insofern tatsächlich eine sehr kosmopolitische Stadt ist, die, wo sich allerdings die neuen Bewohner sehr stark den lokalen Traditionen angepasst haben, diese aber gleichzeitig mit verändert haben über die Zeit. Das sieht man heute an den Namen, man sieht es an der Kleidung, man sieht es an den Nahrungsmitteln, man hört es teilweise auch in der Sprache. Mhm.
Über die Bedeutung der Hadsch, über die Bedeutung auch der Stadt Jeddah und über die Bedeutung der Hadsch für die Stadt Jeddah habe ich gesprochen mit Ulrike Freitag, Islamwissenschaftlerin aus Berlin und seit 2002 Direktorin des Leibniz-Zentrums Moderner Orient. Frau Freitag, ich danke Ihnen ganz herzlich.